Und deswegen, also wir sind noch lange nicht am Ende der Strecke angekommen. Es ist auch tatsächlich ein Marathon. Ich kann nicht heute einfach New Work hochwerfen und dann mir denken, das funktioniert schon. Sondern Personalarbeit ist ein stetiger Tropfen, der halt fortan immer wieder diesen Stein auch höhlt, damit es auch erfolgreich wird.
Herzlich willkommen zu Teil 4 von Arbeit, Bildung, Zukunft meets wie vor, dem Crossover-Podcast. Und in Folge 4 spricht Dr. Sandra Zimmermann, die wie vor Forschungsfeldleiterin, mit Arina Zonner, Leitung HR, Strategie und Kultur der Umweltbank AG, zum Thema Employer Branding und Arbeitsmarkt 5.0.
Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zur inzwischen vierten Folge von wie vor meets Arbeit, Bildung, Zukunft in dem Podcast für alle diejenigen, die es noch nicht gehört haben oder bisher noch nicht geschafft haben, eine Folge zu hören. Wir wollen den Arbeitsmarkt der Zukunft neu denken und das aus einer wissenschaftlichen Perspektive, immer mit einem Sparringspartner aus der Praxis dazu. Und in dieser Folge darf ich die wunderbare Arina Zonner begrüßen. Ich habe Arina kennengelernt als HR-Expertin, LinkedIn-Influencerin und eine ganz umtriebige, charmante Gesprächspartnerin und freue mich jetzt schon auf die kommende halbe Stunde, 40 Minuten mit ihr. Herzlich willkommen, liebe Arina.
Vielen Dank, Sandra, für eure Einladung, auch für diese wirklich sehr positiven Worte, dein Feedback. Das freut mich sehr und ich schätze es auch sehr, dich zu kennen, menschlich wie fachlich, tatsächlich über LinkedIn, aber auch schon persönlich getroffen. Und ich würde mal sagen, festgehangen an den Abenden mit ganz tollen Gesprächen. Und ja, ich bin Arina. Ich bin in der Umweltbank AG im Personalbereich tätig. Ich bin Teamleitung für Strategie und Kultur und bin jemand, der lebenslanges Lernen lebt. Also ich habe nach dem Abitur Ausbildung als Bankkauffrau gemacht und dann all die fast 20 Jahre Fachwirt, Bachelorstudium, Masterstudiengang durchgezogen. Habe mir super viel auch Autodidakt angeeignet, auch das Thema LinkedIn. Bevor es die ganzen Ratgeber gab, habe ich da schon einfach ausprobiert. Scheinbar habe ich schon eine gewisse Reichweite, aber muss sagen, ich lerne viel, viel mehr durch die Community tatsächlich, gebe auch gern was rein und beschäftige mich auch mit dem Menschen im Arbeitsmarkt 5.0 und von daher das perfekte Match, dass wir zwei uns heute austauschen können.
Ja, super. Jetzt hast du unser Thema schon gut überrissen. Ich wollte es nochmal für alle Zuhörenden auch nochmal mitgeben. Wir werden uns heute über Employer Branding auf dem Arbeitsmarkt 5.0 beschäftigen. Jeder, der sich fragt, was meint jetzt Sandra mit Arbeitsmarkt 5.0? Um es einfach zusammenzufassen, wir stellen den Menschen, die Arbeitnehmerinnen, wieder in den Fokus. Wir sehen am Arbeitsmarkt wahnsinnige Veränderungen, sowohl Fachkräfteengpässe, aber auch neue Bedürfnisse, Generation Y, Z, was auch immer mit dabei ist. Wir haben ganz viele Umwerfungen auf dem Arbeitsmarkt, Verschiebung von Machtverhältnissen und würde gern heute mit Arina der Frage nachgehen, was macht denn da Employer Branding? Ist HR nach wie vor der zahnlose Tiger, wie er ganz oft wahrgenommen wird, oder doch das strategische Schwergewicht, was man für eine ja nachhaltige und strukturierte Personalplanung und Personalgewinnung der Zukunft auch braucht? Wir nähern uns dem Ganzen heute so ein bisschen mit einem Abriss. Was sind so die Gegebenheiten? Was nehmen wir für Entwicklungen, Trends wahr? Ein bisschen über Herausforderungen müssen wir sprechen. Und damit wir am Ende auch schön die positive Welle mitnehmen, natürlich auch über, was gibt es denn zu tun? Wie können wir denn die Hemdsärmel hochkrempeln? Und was kann denn jeder Einzelne machen, damit wir das Thema positiv besetzen und mit Lust und positiven Gedanken die Herausforderungen des Arbeitsmarkts der Zukunft gestalten können. Liebe Arina, du hast es gerade angesprochen, im HR tätig. Du hast auch das lebenslange Lernen darüber uns auch kennengelernt. Stichwort Autodidakt hast du schon angebracht. Wie siehst du denn gerade die Rolle des HR-Managers? Siehst du da Veränderungen? Kannst du da mal kurz einen Einblick in deine Praxiserfahrungen mitgeben?
Sehr, sehr gerne. Also es ist tatsächlich so, dass ich in all den Jahren, und ich bin jetzt schon sehr, sehr viele Jahre im Personalbereich tätig, habe auch unterschiedliche Unternehmungen gesehen, doch schon Bewegung drinnen ist. Also die Erkenntnis zu sagen, Personalarbeit ist auch strategische Arbeit, ist jetzt ja mittlerweile das Brennglas drauf auf dem Thema. Und natürlich auch getrieben von den Entwicklungen, was du eben beschrieben hast. Ja, wir haben Arbeitnehmermarkt, wir haben den üblichen Fachkräftemangel, den Generationenwechsel haben wir. Also dementsprechend ist es schon mittlerweile relativ klar geworden, doch nicht allen. Und Personalarbeit, dazu gehört auch die klassische Verwaltungsarbeit. Keine Frage, dass du klassische alltägliche Prozesse abbildest, Strukturen da aufbaust, die Gehaltsabrechnung, Max. Das sind natürlich Dinge, auch steuerliche Punkte, die gehören dazu, keine Frage. Aber es ist im Grunde genommen so, dass eine Organisation eben aus Menschen besteht. Und den Menschen dazu begleiten, das ist die Aufgabe von Personal. Also wir reden hier eben von Zukunftskompetenzen, ausformen, begleiten, das auch erkennen, Bedarfe auch ermitteln im Unternehmen, ja, bei aller Wichtigkeit von allen anderen Bereichen, also sei es im Vertrieb, sei es natürlich auch in den rechtlichen Komponenten, all das trägt natürlich ein Unternehmen, aber wie gesagt, da sitzt der Mensch da. Und ich finde, da ist schon noch definitiv Luft nach oben. Man merkt schon in der LinkedIn-Bubble, in der wir uns so befinden, da ist die Erkenntnis stärker, aber hörst du wirklich ins breite Feld sozusagen hinein in die Praxis? Ja, erschaudert es mich doch ab und an, was ich noch so höre, was auch im Umfeld bei Bekannten, ja, das für eine Wertigkeit hat, die Personalarbeit. Und deswegen, also wir sind noch lange nicht am Ende der Strecke angekommen. Es ist auch tatsächlich ein Marathon. Ich kann nicht heute einfach New Work hochwerfen und dann mir denken, das funktioniert schon, sondern Personalarbeit ist ein stetiger Tropfen, der halt fortan immer wieder diesen Stein auch höhlt, damit es auch erfolgreich wird.
Also das Bild vom Marathon und den Sprint habe ich jetzt auch in meiner Podcast-Reihe schon des Öfteren gehört und finde es ein sehr schönes Bild und erinnere mich da an meine Forschungsarbeiten auch zurück. Ich beschäftige mich ja seit über 10 Jahren mit dem Thema Arbeitsmarkt, Arbeitsmarktentwicklung. Und als wir unsere erste Studie mit dem Thema demografischer Wandel aus der Babyboomer-Generationen, Fachkräfteengpässe gebracht haben, wurde es immer so lapidar abgekanzelt mit, es dauert ja noch, bis wir in den Mitte der 2020er Jahre sind und wir haben genug Arbeitskräfte am Arbeitsmarkt verfügbar. Da muss man sich eigentlich gar keine Gedanken machen, was da mit drin ist. Die Zeit hat uns alles Besseren belehrt. Du hast es angesprochen. Wir gehen zu dem Arbeitnehmermarkt hin. Wir sehen, der demografische Wandel führt dazu, dass bis 2035 über 4 Millionen Arbeitskräfte in Deutschland fehlen. Das heißt, wir müssen es ja irgendwie schaffen, den absoluten Gap auszugleichen oder produktiver zu werden. Was wieder dazu führt, dass, du hast es erwähnt, der Mensch im Fokus steht, weil ich kann ja nicht bis ins Unendliche Produktivität und Effizienzgewinne rausholen, wenn das Arbeitsumfeld nicht stimmt. Und was ich bei meinen Forschungsarbeiten auch erlebt habe, dass eben gerade in Unternehmen die Personalabteilung jahrelang auf dem Abstellgleis gestellt wurde, weil sie eben weder Bordmittel noch finanzielle Mittel bekommen haben, noch das Ansehen mit dabei. Die spannende Frage, die sich mir stellt, ist, Personal ist so ein hoher Kostenfaktor bei den Unternehmen. Warum haben die jahrelang vergessen, darauf zu achten? Und zweite Frage, gehen sie jetzt auf so einer Welle mit, weil du eben gesagt hast, New Work, Generationenwechsel, oder siehst du, dass es jetzt tatsächlich an der Zeit ist und das Thema Personal, HR, ernster genommen wird bei den Unternehmen?
Ich bin jetzt schon fast 20 Jahre im Berufsleben und das war auch früher so die Haltung, na, was macht denn ihr da so in Personal? Ja, ihr macht da eben so ein bisschen die Abrechnung. Ist mir auch mal gesagt worden, ihr malt halt mal so ein paar bunte Flipcharts und gestaltet da mal so ein Seminar. Also es wurde eher so ein bisschen als, ja, der Spielplatz der Eitelkeiten gesehen. Man kann das ja mal machen, aber es ist für ein Unternehmen nicht lebensnotwendig, weil ich habe doch eh keine Zeit, in ein Seminar zu gehen. Und warum braucht man da eigentlich diese Funktion? Also diese Haltung, glaube ich, die ist schon wirklich seit Jahrzehnten bis dato eben so gewesen. Und ich kriege jetzt schon manchmal noch Fragen gestellt, was magst du denn dann eigentlich im Personalbereich? Ich verstehe deinen Job nicht. Naja, du magst vielleicht da halt so ein bisschen Urlaubsanträge. Ohne das despektierlich zu meinen. Das ist genauso wichtig und es gehört auch zu Menschen. Aber jetzt natürlich durch diesen, sage ich mal, Katalysator, was der Arbeitsmarkt auch ist, beschäftigen sich natürlich dann auch Vorstände, Geschäftsleitungen dann mit dieser Themenstellung. Was ist denn überhaupt HR? Und ich bin sehr, sehr stolz und froh, dass wir in der Umweltbank AG da wirklich so einen Draht zur Geschäftsführung auch haben, zum Vorstand. Deswegen gibt es ja auch in unserem Personalbereich diese strategischen Themen jetzt mit noch mehr Sichtbarkeit, nenne ich es jetzt mal. Aber es ist wichtig, dass die eigene Erkenntnis kommt und eben nicht getrieben ist von irgendwelchen Buzzwords oder Schmerzen. Ja, und das passiert aber leider in unserer beruflichen Gesellschaft, so nehme es ich wahr, sehr, sehr stark, dass man jetzt einfach auf irgendeinen Zug aufspringt, kopflos, blinder Aktionismus, ganz viele HR-Spezialisten einstellt vielleicht auch, die so ein bisschen wirken dürfen, aber deren Verknüpfung im Unternehmen, die Vernetzung und auch diese Wirksamkeit trotzdem nicht unterstützt wird. Es ist ein schönes Labeling, aber im Grunde genommen, und wie gesagt, bei uns bin ich sehr froh, wir dürfen wirken, aber woanders kriege ich schon sehr oft gespiegelt, bist du halt da, dass du da bist. Ja, und dann habe ich so ein bisschen Feigenblatt drauf und dann wird es schon irgendwie klappen, dass wir dann die Mitarbeiter binden. Und das ist natürlich ein Trugschluss auf lange Sicht.
Ja, total spannend und danke für die Einblicke. Jetzt hast du gesagt, ihr besetzt auch als strategische Themen. Inwieweit muss noch Aufklärungsarbeit geleistet werden, was wirklich HR ist? Also jetzt kommt auch ganz oft Employer Branding mit dazu. Ich weiß nicht, ob das alle mitdenken, dass es auch im HR-Bereich angesiedelt ist. Du hast vorhin erwähnt, quasi die ganzen organisatorischen Themen wie die Lohnbuchhaltung, Urlaubsanträge, dass das Ganze mitläuft, aber eben auch eine strategische Komponente und auch eben Stichwort Employer Branding. Kannst du uns da nochmal kurz mitnehmen und das nochmal umreißen, um eben auch deine Anfragen besser beantworten zu können? Was machst du denn den ganzen Tag in deinem Job?
Was tue ich denn da? Also bei mir zum Beispiel im Team sind die strategischen Themen aufgehängt wie Lernen, wie Führungskräfte, Beratung, Entwicklung, eben Employer Branding oder auch das ganze Thema Gesundheitsschutz, ja, und Gesundheitsmaßnahmen, weil das was ist, wo du auf die Langfristigkeit schaust. Aber ich möchte ganz, ganz klar vorausschicken, wir können nicht leben im strategischen Bereich, wenn wir unseren operativen Part nicht hätten im Personalbereich. Also wir sind zwei Teams. Und das andere Team ist sozusagen, ja, wir sind das gegenseitige Rückgrat und stützen uns und arbeiten auch interdisziplinär. Denn wenn ich jetzt nur noch aufs Strategische schiele, dann vergesse ich das ganze Tagesgeschäft. Und dadurch kann ich nur atmen, wenn ich da auch eben fachlich qualifizierte Menschen sitzen habe. Und im Grunde genommen, Employer Branding ist so ein Thema, was jetzt ganz schön in Mode gekommen ist und die Erkenntnis so allmählich jetzt klarer wird. Es ist aber definitiv kein Personalmarketing. Also wie oft wird das dann zugeordnet, sei es in der Begrifflichkeit, sei es bei Kostenstellen, wo ich sage, ich kann nicht nur nach außen ein schönes Marketing machen und mir tolle Slogans überlegen, sondern es muss nach innen funktionieren erstmal, ins Unternehmen reinzuhören. Und das ist für mich eine ganz starke Prämisse, auch bei uns, wenn wir jetzt weiter die Arbeitgebermarke ausbauen, möchten wir, also meine tollen Kolleginnen und ich, im Innen die aufbauen und dann verstehen und glaubwürdig entwickeln, um dann im Endeffekt nach außen dann auch die Stimme zu zeigen. Weil sonst im Grunde genommen hast du eine Gravitation von Leuten, die zu dir kommen. Und wenn dann keine Passung da ist, ja, dann verlierst du die auch wieder. Ja. Und im schlimmsten Fall in der Probezeit, was natürlich wirtschaftlich betrachtet der Super-GAU ist. Und deswegen appelliere ich immer, hört erst den Mitarbeitenden zu, erkennt die Bedarfe, entwickelt darauf auch eine überschaubare Meilensteinstrategie und dann macht sozusagen die Schleife nochmal drauf. Und werft eben nicht nur Konfetti. Das ist immer so ein ganz, ganz großes Credo, was ich da auch leben möchte. Und Employer Branding ist es, das Unternehmen von innen heraus zu entwickeln am Menschen, um dann nach außen die Strahlkraft zu haben.
Ja, super spannend. Und was du gerade aufgezeigt hast, unterstreicht, glaube ich, auch nochmal, wie wichtig wirklich der große Bereich HR in dem Unternehmen ist, weil es eben nicht nur das Lohnbuchhalterische ist, sondern eben auch ja eine Entwicklung und eine Prägung einer Unternehmenskultur, damit auch die Arbeitsabläufe funktionieren, damit die Mitarbeitenden sich auf das fokussieren können, für was sie eingestellt sind, dass ihr im Prinzip einen geschützten Raum bietet oder gestaltet, damit sich jeder so entfalten kann, wie er es möchte und wie es in den entsprechenden Gegebenheiten möglich ist. Du hast lebenslanges Lernen angesprochen, Führungskräfteentwicklung, aber auch Zukunftskompetenzen. Holt ihr euch auch Zusatzexpertise von außen, also von wissenschaftlicher Seite, von weiteren Praxispartnern? Oder hat man dann doch eher, weil das operative Geschäft so einnehmend ist, dann doch leider die Scheuklappen auf und bewegt sich in seiner eigenen Bubble?
Also wir versuchen immer wieder jetzt auch in Zukunft betrachtet wirklich da auch andere Perspektiven reinzunehmen. Wie du sagst, natürlich die operative Hektik, die kennen wir alle. Ne? Man schaut natürlich auch, dass das Tagesgeschäft eben läuft. Aber im Grunde genommen ist es schon notwendig, auch andere Sichtweisen einzubauen. Sei es wirklich im klassischen Empirischen. Also ich bin da auch sehr interessiert an Studien, an Literatur, auch wirklich an den Austausch, auch die Gespräche, die wir haben. Oder auch zu sagen, man hat jetzt beispielsweise ein Part, den man genauer beleuchten möchte, Thema Unternehmenskultur beispielsweise im Zusammenhang mit New Work. Da schaue ich dann auch mal eben dementsprechend mit externen in Austausch zu gehen. Man muss aber auch natürlich die Fahne für die internen Wissensmenschen auch schwingen. Ich sage immer, naja, der Prophet im eigenen Land, der wird da vielleicht nicht so wahrgenommen. Das weiß ich zumindest aus der Vergangenheit. Jetzt ist es Gott sei Dank anders. Das darf man nicht unterschätzen. Also das Potenzial, was du natürlich auch im Unternehmen hast und das Herzblut, was da mitschwingt, ist genauso wichtig mit einzubringen. Aber wie gesagt, immer in die Reflexion zu gehen mit eben anderen Erfahrungen. Und ich denke, diese Mischung macht es dann auch aus letztendlich. Das muss jedes Unternehmen für sich entscheiden. Ein Mittelständler zum Beispiel kann natürlich nicht so eine Budgetierung hochwerfen wie ein Konzern, um da mordsmäßige Consultants einzukaufen. Aber ich glaube, man hat, wenn man sein Unternehmen selber gut kennt, das richtige Augenmaß auch dafür, wie ich es einsetze.
Wir haben jetzt viel davon gesprochen, Arbeitsmarkt 5.0, der Mensch im Fokus, die Mitarbeitenden im Fokus. Lass uns doch mal genau auf die Zielgruppe mitschauen, für die du auch verantwortlich bist, was quasi auch, wo dein Herzblut mit dabei steckt. Was hast du denn für Erfahrungen gemacht, vielleicht selber oder auch von Kolleginnen mitbekommen? Woran scheitert denn tatsächlich Employer Branding, HR, Arbeit, Maßnahmen im Unternehmen?
Kann ich dir, sei es aus dem Bekanntenkreis, sei es aus den vergangenen Jahren, vieles sagen, worauf man wirklich achten muss, gerade im Employer Branding. Und das Thema ist als erstes mal, packe bitte nie Geschenkpapier um Dinge rum, die einfach nicht passen. Ja, das wird sehr, sehr schnell entblättert und vor allen Dingen der Außenstehende, ja, der noch nicht in dem Unternehmen arbeitet, der mag da vielleicht im ersten Moment drauf einsteigen. Allerdings, das muss ich auch sagen, sind potenzielle Talente sehr, sehr mündig. Ja, sie vergleichen durch Social Media, die sind mittlerweile in einer ganz anderen Informationsstruktur. Das werden die sehr schnell durchschauen. Und das sagt man auch der Gen Z ja nach, dass die da sehr konstruktiv kritisch sind. Plus, was ich immer sage, wenn du nur eine Schleife Geschenkpapier drumherum wickelst um Dinge, die nicht passen, was denken dann deine aktuellen Mitarbeitenden? Ja, also da bist du doch im Grunde genommen eigentlich in deiner HR-Funktion gar nicht glaubwürdig, wenn sie dann sagen, jetzt steht sie da vorne an der Rampe und erzählt alles paradiesisch. Und im Grunde ist es doch nicht so. Also das heißt, du hast im Endeffekt doch dann gar nicht den Impact nach innen. Das ist so ein Thema. Und dann muss ich sagen, was ich auch wirklich als Ratschlag mitgebe, macht es bitte, bitte nie. Vergleicht euch nicht mit Unternehmen, die strukturell gar nicht mit euch irgendwie in diesem gleichen Becken unterwegs sind. Ja, man kann nicht als Kleinbetrieb, Startup oder vielleicht Mittelstand hinschielen zu ganz, ganz großen Konzernen, was ich vorhin schon gemeint habe. Die haben einfach nicht die Budgets, die haben nicht die Manpower. Es gibt Employer-Branding-Abteilungen, die bestehen aus 2 Köpfen und ein Konzern, der besteht vielleicht aus 35 Köpfen bei dem Thema. Also das muss man schon in Relation sehen und darf dann nicht irgendwo es sich verrückt machen lassen und eben in den blinden Aktionismus fallen. Und dann muss ich sagen, was ich auch mal erlebt habe, die Diskussion, ich mittlerweile in der Nachbetrachtung finde ich es amüsant, so mit kleinen Tools zu meinen, ich kann jetzt alles heilen. Beispiel, lass doch mal eine Drohne über dein Unternehmensgebäude, dein Gebiet fliegen. Dann sehen die Leute, wo du arbeitest. Ja, herzlichen Glückwunsch. In Zeiten von Homeoffice und flexiblem Arbeiten, wen interessiert's? Ja, wenn du keine Sinnstiftung hast, interessiert's doch mich nicht, ob ich ein Hochglasgebäude, Backsteinbau oder sonst wo sitze. Also das sind mal so Ausschnitte aus den letzten Jahren, was ich auch so mitbekommen habe. Da lasst mal lieber die Finger davon.
Jetzt, wenn mir eine passende Farbe einfallen würde, würde ich sagen, Farbenwashing im Bereich Employer Branding, wenn ich
ja. HR-Washing, ja.
HR-Washing mitgeben will. Lass mich nochmal ganz kurz auf den Punkt von dir eingehen, wo du gesagt hast, dass Bewerbende und junge Talente sich vergleichen, aber du dort nicht die aktuell Beschäftigten vergessen darfst. Ich würde es gerne noch erweitern mit, zumindest meine Wahrnehmung, dass gerade wahnsinnig viel Wert auf die junge Generation gelegt wird, was auch richtig und wichtig ist, weil die ganz neue Bedürfnisse haben, die haben anders gelernt, die haben eine ganz andere Machtsituation, was vom Arbeitnehmermarkt mitgesprochen. Auf der anderen Seite wird mir in der Diskussion ganz oft vergessen, ich nenne es mal der stabile Mittelbau, also die schon jetzt beschäftigt sind, die noch lang im Berufsleben mit dabei sind und dann auch die Silverworker. Also Hubertus Heil kam jetzt auch wieder auf die Idee zu sagen, lass doch bitte die über 60-Jährigen nicht gehen. Wir haben Wissensverlust, Rententhematik mit angesprochen, was damit mit drin ist. Wie nimmst denn du das wahr oder was müsste denn da HR dazu beitragen, um wirklich auch diese Welten besser zu vereinen?
Bin ich absolut bei dir. Also das ist so ein Thema vielleicht da auch vorausgeschickt. Ich bin jetzt Gen Y, es gibt Gen X. Also wir haben eine ganz große Mischung und wir sind momentan in einer Zeit, in der noch ja die meisten Generationen sozusagen miteinander arbeiten. Das wird sich natürlich mit der Zeit verschieben, aber gerade da ist es jetzt auch anspruchsvoll. Und ich habe das letztens auch gesagt, bei allem Verständnis, dass ich die Gen Z mitnehme, dass ich da natürlich weiß, was sie brauchen, vergesst die anderen nicht. Und es hat mittlerweile so ein ungesundes Gleichgewicht, was ich zumindest im Außen wahrnehme bei anderen Firmen. Biedert euch doch nicht zu sehr an, ja, weil eben ihr vergesst die anderen. Und es ist ganz, ganz wichtig, als HR zu erkennen, wie geht es einem Gen X oder Y oder Babyboomer im Sinne von auch, was kann ich noch tragen? Ja, wo komme ich noch mit bei diesen ganzen Transformationsthemen? Wo habe ich denn meine persönlichen Schmerzen? Beispiel Lernformate. Ich kann das nicht immer über die Kappe Alter ziehen. Ja, man sagt dann immer, ja, die Jüngeren wollen digitaler lernen, die Älteren eben nicht. Das ist Quatsch. Also man muss individuell bei den Leuten reinhören und dann dieses Wissen auch wirklich verweben miteinander. Und gerade dieser Wegbruch von Wissen, was du sagst, das ist ganz fatal, dieses Verständnis zu schaffen. Man darf nicht als älterer, erfahrener Arbeitnehmer sagen, na ja, die Jungen, die sollen sich erstmal die Sporen verdienen. Das wäre eine Katastrophe. Die Jungen dürfen aber auch nicht sagen, na ja, die macht es schon seit 20 Jahren. Das ist doch total eingeschliffen. Die hat doch keinen Blick für Neues. Da hilft nur Kommunikation. Und Formate zu schaffen, in denen man wirklich die Leute mit zusammennimmt. Und wir hatten beispielsweise eine Mitarbeitendenumfrage im Oktober und darauf setzen wir jetzt gerade ganz viele Workshops auf in der Nachbetrachtung. Und da merkst du auch, wie die Werkstudierenden mit den erfahreneren Kolleginnen und Kollegen in den Dialog gehen und was da plötzlich für Aha-Effekte entstehen. Und ich finde, nur so kannst du dem ganzen Thema eigentlich auch wirklich die Aufmerksamkeit widmen und die Effekte erzeugen.
Total spannend. Ich würde gerne nochmal einen Perspektivwechsel reinbringen. Jetzt haben wir viel drüber gesprochen, was quasi HR für die Mitarbeitenden machen kann. Aber wo liegen denn die Pain Points bei den HRlern? Also auch die sind ja nicht alle am Anfang des Berufslebens, sondern haben auch schon eine gewisse Berufsbiografie. Du hast das Stichwort Individualisierung angesprochen, was jetzt auch verstärkter jetzt erst ankommt. Also da sind wir ja vor 10, 15, 20 Jahren war ja eine Individualisierung im Unternehmen gar nicht so gern gesehen, weil man ja andere Strukturen vorgeherrscht sind und vorhanden waren. Also wie erlebst du denn da eine Anpassungsfähigkeit oder vielleicht auch da Generationenkonflikte, nenne ich es jetzt mal, innerhalb der HR-Community? Ist da ein Austausch von, wir lernen voneinander oder ist es da wirklich noch ein Silo-Denken mit, ich habe bestehende Instrumente und versuche die jetzt anzuwenden? Wie ist denn da so deine Einschätzung oder Erfahrung?
Ich glaube, dass die HRler da mittlerweile schon offener sind, da stärker in den Austausch zu gehen. Also bei uns ist es auch so, wir haben sehr, sehr viele junge Kolleginnen, aber auch Kolleginnen ebenso in meinem Alter, Ende 30, über 40. Und das ist aber ein sehr gutes, crossfunktionales Miteinander. Also wir haben zum Beispiel auch, ich nenne es jetzt mal Tandems, auch in der Vertretung, die genau eine erfahrenere Kollegin und eine jüngere Kollegin dann zusammenspannt und die das auch gegenseitig schätzen und sagen, ja, gerade ich vielleicht mit Berufserfahrung 2 bis 5 Jahre kann zu dir kommen und sagen, ich brauche einfach mal einen Ratschlag oder eine Bestätigung, wie würdest es du machen? Ich denke, dass einfach HR da schon viel, viel stärker in diese Entwicklung auch involviert ist, weil sie ihr Lebensjahr auch. Man muss auch dazu sagen, grundsätzlich ist die HR-Rolle schon wichtig zu beleuchten in der jetzigen Zeit, weil wir können nicht nur Generalist sein. Das geht einfach nicht. Ja, früher, als ich im Personal begonnen habe, da war das, da magst du ein bisschen der Abrechnung, da magst du hier ein bisschen Beratung, da magst du hier mal ein bisschen Weiterbildungskatalog. Das geht mittlerweile nicht, weil es einfach viel zu divers ist, was bei uns da stattfindet. Und deswegen, klar, man muss natürlich mehrere Dinge schon bespielen können und den Hintergrund kennen, aber wir brauchen auch individualisierte Rollen. Ich glaube, die Mischung macht's. Und dann ist es eben wichtig, dass die Individualisten mit den Generalisten aber immer verwebt interdisziplinär zusammenarbeiten, um dann die jeweiligen Mehreffekte auch zu generieren. Und ich glaube, das muss auch Leuten bewusst sein, die Personalabteilungen umstrukturieren oder neu aufbauen, dass ihr schon ja eine gute Breite im Wissen schafft mit Leuten, die eben generalistisch arbeiten. Und das sind auch wichtig und gut so. Da sind wir wieder beim Rückgrat. Aber dann setzt auch wirklich Experten, Expertinnen, Spezialisten ein, die dann natürlich dann nochmal ihre Schwerpunktthemen rausnehmen. Und dann befruchtet sich das auch gegenseitig, finde ich.
Ja, ist natürlich der Idealzustand, den du gerade beschreibst, dass man miteinander das Thema angeht und vorangeht und das Beste aus beiden Welten zusammenbringt. Nochmal einen Blick zurück zu den Mitarbeitenden und auch zur Unternehmensstruktur. Also, wo siehst du die größten Hürden? Beziehungsweise halt auch Manschetten, dass HR nicht so fliegen kann, wie es fliegen sollte oder ihr eure ganze Power nicht so entfalten könnt, wie ihr gerne möchtet?
Das sind ganz vielschichtige Punkte auch da. Also einerseits ist es Budgetierung. Also wenn du trotzdem versuchst, da monetär alles sehr, sehr eng zu halten, dann wird es schwierig, weil auch die Kapazitäten einer Person sind irgendwann erschöpft im Personalbereich. Also das sage ich jetzt ganz generell. Dann ist es aber auch ein Thema, wirklich zu sagen, was ist mit rechtlichen, regulatorischen Dingen beispielsweise. Jetzt bin ich in einer Bank, aber ich glaube, das betrifft alle Branchen und Unternehmen. Du hast natürlich gewisse Regularien einzuhalten. Auch da müssen HRler Verständnis haben. Ja, also dieses, naja, du malst hier ein paar bunte Flipcharts, was mir mal gesagt wurde vor ganz vielen Jahren. Das ist es bei Weitem nicht. Wir sind in der DSGVO drinnen. Ja, wir sind in Institutsvergütungsverordnung drin, wenn wir da mal wieder auf die Banken schauen. Also das sind ganz, ganz viele Punkte. IT-Sicherheit, einfach mal so ein Lerntool einführen, ist nicht. Da musst du schon ganz, ganz viele Dinge oder auch Sachen wie Auslagerungen beachten. Das ist ein Prozess. Und auch da muss ich sagen, fehlt es, glaube ich, noch so ein bisschen grundsätzlich an dem Verständnis für den Personaler. Ich kann nicht innerhalb von einer Woche beispielsweise irgendein Entwicklungskonzept auf die Beine stellen, vielleicht mit ein paar schönen bunten Bildchen, ja, aber die Maschinerie, was dahinter losgeht, prozessual, und dass es strukturell auch ins Unternehmen passt, das braucht viel mehr Zeit und Energie auch letztendlich. Und deswegen denke ich also da, großer Ratschlag wirklich an die Firmen, nochmal in Reflexion zu gehen und zu überprüfen, wo hänge ich auch Personal auf? Ist es irgendwo so ein Appendix an einem Vorstandsstab oder sowas? Oder ist es wirklich eine eigenständige Abteilung mit Wertigkeit und Sichtbarkeit?
Ja, das Aufhängen ist ein gutes Stichwort. Wir hatten es ganz am Anfang von unserem Gespräch schon mal erwähnt, dass der Faktor Personal auch mitunter sehr teurer sein kann und deswegen eben auch eigentlich eine strategische Sichtbarkeit und Wertigkeit im Unternehmen mit dabei haben sollte. Jetzt sprichst du ja aus deiner Erfahrung in Unternehmen, die schon eine Personal-HR-Abteilung haben. Wenn ich mir jetzt überlege, Unternehmen macht es irgendwie hands-on mit eigenen Bordmitteln und sieht sich aber im stetigen Wettbewerb, also auch diese Feststellung, dass ich ein stärkeres HR brauche, ein stärkeres Employer-Branding, um mich eben auch im Wettbewerb um die Arbeitskräfte besser behaupten zu können und besser zu verstehen, wie es meinen Mitarbeitenden geht, um da die Arbeitsprozesse zu optimieren, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem meine Mitarbeitenden sich wohlfühlen, ihr Bestes mitgeben, wird auch weniger Fluktuation dadurch entsteht. Hast du da einen Tipp, wie man sowas quasi angehen könnte, angehen sollte?
Du meinst also im Grunde genommen, wenn ich jetzt da sitze auf dem Reißbrett und müsste eine Personalabteilung aufbauen sozusagen, genau.
Genau, also wenn sich ein Unternehmen damit aktiv noch nicht beschäftigt hat, sondern es lief immer so nebenbei, weil das haben wir schon immer gemacht und jetzt wirklich versucht, das zu professionalisieren und auch die Wertigkeit und Sichtbarkeit mitzugeben im Thema, der es auch verdient.
Also wichtig ist Punkt 1, was du schon gesagt hast, wenn eine Geschäftsführung sich dafür entscheidet, dann muss die Entscheidung bewusst sein und nicht nur aus Mittel zum Zweck, naja, wir bräuchten nochmal einen HR-Bereich, sondern wie es mit allen Themen bei Unternehmensentwicklungen ist, es muss von oben her anfangen sozusagen. Also es muss die Geschäftsführung wirklich dahinter stehen und dann auch gerade am Anfang immer wieder auch den Support zeigen und vermitteln. Also das ist für mich grundlegend, ohne das funktioniert es auch nicht. Da brauchst du einfach den Rückenwind als Personalabteilung. Dann ist so, dass du dir dann erstmal klar werden musst, wenn du gar nicht so eine wirkliche Struktur noch hast, welche Rollen brauchst du in HR? Also wirklich angefangen von Tagesgeschäft bis eben zu den langfristigen Themen. HR ist ja eh so ein Thema, es hat nichts mehr mit Resources zu tun, es hat was mit Relationship zu tun. Ja? Heißt also, überleg dir dann, wenn du deine Rollen definierst, auch, welche Schnittmengen hast du im Unternehmen? Also wo muss dein Personaler, die Personalerin dann interagieren mit anderen Leuten im Unternehmen? Sei es die Strategieentwicklung fürs Gesamtunternehmen machen, die beispielsweise die Risikolandkarte auch betreuen oder die in der Rechtsabteilung sind. Also da gibt's ganz, ganz viele Schnittmengen, aber auch genauso grundsätzlich die Positionierung bei den Führungskräften. Dann geht es nämlich weiter, dieses Top-Down-Thema, dass du im Endeffekt da auch ja deine Tragfläche hast. Das heißt also, du musst den Führungskräften auch klar machen, dass Personal eine Unterstützung ist, eine Begleitung ist und nicht jemand, der was wegnehmen möchte. Und dann, wenn du dieses personelle Ressourcen- und Rollenthema hast, dann musst du dir ganz klar werden, investiere ich lieber gleich schlau in gute Tools. Und ich muss jetzt auch keine Rocket Science einführen, die vielleicht mein absolutes Budget übersteigen, sondern auch da lieber minimalistisch, pragmatisch, aber bedacht vorzugehen, Mit welchen 3, 4 Haupttools gebe ich jetzt denen auch nochmal die Stärke? Sei es also HR-Lernplattform, sei es Personalsoftware-System und so weiter. Und ich glaube, das sind so die ersten Hausaufgaben, die man dann da durchführen muss.
Okay, also kein Feigenblatt darstellen, sondern auch wirklich das ganze Leben und im Unternehmen entsprechend platzieren und auch verankern in der Unternehmenskultur. Inwieweit kann da nochmal der Blick von außen helfen und vielleicht doch weg vom Menschen hin zu KPIs, zu betriebswirtschaftlichen Kennzahlen mitzugeben, wenn ich eben nicht in HR, in Employer Branding investiere, was es für Folgen hat. Und da ist wahrscheinlich der negative Fall besser als der positive. Also was würde es mich kosten, als würde ich es einsparen? Wie siehst du das? Kann man da ja Hilfestellung mitgeben mit Zahlen, Daten, Fakten, um das Ganze auch zu untermauern, um eben den Eintritt zu erleichtern, um das Feld quasi besser zu bereiten?
Absolut, definitiv. Also je nachdem, was du natürlich dann als Entscheiderin, Entscheider auch schon für Know-how im Unternehmen hast, das ist natürlich dann auch erstmal zu prüfen. Aber da ist es ganz klar, beispielsweise empirische Unterstützung zu holen. Also gerade solche Arbeitsmarktforschungen da zu betrachten, woran kann ich im Endeffekt feste, quantitative Kennzahlen festlegen? Und da geht es nicht nur um Time to Hire oder sowas, da gibt es noch ganz, ganz viel mehr in den Studien. Ergänzend zu den KPIs würde ich dann da aber noch einen Blickwinkel aufmachen wollen. Wir zum Beispiel, wir haben jetzt auch in unserem Personalbereich eine Roadmap für die nächsten Jahre definiert und werden da auch mit OKRs arbeiten. Also OKRs ist ein ganz großes Thema, auch bei uns in der Umweltbank AG. Wir agieren zum Beispiel nicht über harte Vertriebsziele beispielsweise auch, sondern wir arbeiten da eher mit dieser OKR-Methodik. Und auch das würde ich mit rein nehmen in die Überlegungen als Verantwortliche, wenn man sowas aufbaut. Das heißt also da die Kopplung, ne, mit beispielsweise Erhebungen aus eurem Institut, plus dann eben auch nochmal, wie kann ich das übersetzen, damit ich auch gewisse Emotionen und Visionen da freisetzen kann, weil das tragen dann die OKRs. Und ich glaube, diese Zusammensetzung dieser beiden Wege, die hat im Endeffekt den längsten Effekt auch.
Kannst du nochmal nicht so versiert mitnehmen, was OKRs sind?
Ja, gerne. Objective Key Results, genau, pardon. Also da bin ich wieder mitten im Flow. OKRs, das ist wirklich so ein übergeordnetes Thema, wo du eher freier formulierst. Also indem du beispielsweise ein OKR-Obertitel formulierst, ja, also angenommen jetzt im Kundenvertrieb. Wir steigern die Erreichbarkeit für unsere Kundinnen und Kunden bis zum nächsten Quartalsende. Und darunter hängst du dann im Grunde genommen noch deine kleinteiligeren Ziele, wo du sagst, so, die telefonische Erreichbarkeit muss zeitlich ausgebaut werden, der Überlauf an Telefonaten, die eingehen, der muss ausgesteuert werden, wenn keiner von uns erreichbar ist. Dann brauchen wir eine Lösung dafür, was passiert dann da mit den Kunden und so weiter. Also du machst sozusagen ein übergeordnetes Themendach auf, hängst es dann drunter und dann überprüfst du immer in der Regel in 2-wöchigen Sprints. Das kann man dann auch je nach Unternehmen für sich selber deklinieren, wie der Abstand ist und checkst dann in diesen Sprints ab, wie weit sind wir schon gekommen Richtung OKR. Sind wir damit zufrieden oder müssen wir noch was nachjustieren? Und das ist so eine gewisse, ja auch nennt es mal agile Arbeitsweise.
Also die qualitative Ergänzung zu KPIs, würde ich es mal zusammenfassen. Perfekt. Um auch da wieder den Mensch und das Miteinander in den Fokus zu stellen, eben nicht nur anhand von harten Zahlen abzuarbeiten, sondern auch die Mitarbeitenden mitzunehmen und auch gewisse Qualitätsaspekte stärker zu bewerten, auch wenn wir natürlich in einer betriebswirtschaftlich geführten Welt sind und das Ganze nicht vernachlässigen können, ist es, glaube ich, auch im Arbeitsmarkt der Zukunft wichtiger, qualitative Aspekte mit einbinden zu lassen, einfließen zu lassen und damit auch nochmal die Rolle von HR und Employer Branding zu stärken und bewusster mitzumachen.
Genau, was du vielleicht auch ergänzend sagst, wenn ich das noch mit dazufügen darf. KPIs, ja, haben natürlich den Charakter, dass sie auch ab und an top-down sind und die müssen aber auch manchmal top-down sein. Ja, also zu mir hat letztens auch jemand gesagt, ist doch völlig in Ordnung, wenn sowas entschieden wird von oben herab, in Anführungsstrichen, dann werdet ihr euch schon Gedanken gemacht haben. Aber bei den OKRs hat es den Charme, dass du halt einfach trotzdem die Leute mit beteiligen kannst. Und genau die Kombination finde ich wichtig.
Ja, super. Ich sehe, die Zeit rennt uns mal wieder davon.
Wie immer.
Wie immer, leider. Arina, wir haben so ein bisschen ein kleines Ritual am Ende der Podcast-Folge. Und zwar sage uns jetzt, was du schon immer sagen wolltest und den Zuhörern mit auf den Weg geben wolltest, 3 Do's and Don'ts mit Blick auf HR, Employer Branding, deine Tipps und Tricks und vielleicht auch deine Hab-Obacht-Hinweise.
Gerne, gerne kann ich machen. Also als erstes wirklich bei den To-Dos hinhören und zuhören, aber dann auch bitte machen. Sonst ist es unglaubwürdig, dann sukzessive Schritte gehen. Also wirklich dann lieber die kleineren Steps nehmen, aber dann auch die Erfolge wahrnehmen und feiern und dabei aber auch authentisch bleiben. Ja, also ich kann mich nicht mit anderen messen, was einfach nicht passt. Das wird sehr, sehr schnell enttarnt. Keine große Worte dann eben, das impliziert es dann auch eben zu schwingen, das sind wir bei den Nicht-To-Dos, ja, und keine Buzzwords dauernd daraus zu werfen. Also das ist so ein Thema, das schreckt Menschen eher ab und Buzzwords haben halt leider auch einfach, ja, den Charakterzug, nenne ich es jetzt mal, dass es auch oftmals Worthülsen sind. Und dann eben aber auch, keep cool, das möchte ich euch auch mitgeben, habt jetzt keine Panik, gerade die frisch mit Employer Branding anfangen und vielleicht auf LinkedIn unterwegs sind, ihr werdet überflutet mit irgendwelchen Möglichkeiten, mit Anfragen, mit Werbenachrichten, was du denn nicht alles an Tools einführen kannst und implementieren kannst. Bitte wirklich entspannt bleiben. Dieser Wettbewerb, diese Atemlosigkeit, wirklich da nicht irgendwie ja, sich verrückt machen lassen, sondern im Grunde genommen ganz klar überlegen, was ist mein Unternehmen, was brauchen die Leute, was habe ich Budget und dann wähle ich aus und zwar das Produkt, was passt.
Ja, super. Also ein offenes Ohr, ein Zuhören, ein Aufnehmen, eine individualisierte Personalarbeit, sofern es möglich ist, auf die Bedürfnisse eingehen und entsprechend das Feld bereiten, dass sich Mitarbeitende wohl und sicher im Arbeitskontext fühlen. Mir bleibt nur Danke zu sagen und der Wunsch, dass möglichst viele Mitarbeitenden so eine enthusiastische und voller Power und Motivation, vor Motivation strotzende HR-Expertinnen an ihrer Seite haben, wie du, die das Thema vorantreiben. Wo man merkt, du brennst für das Thema, du lebst dafür, du gibst auch Wege vor, um auch so ein bisschen einen Weg durch den Dschungel zu finden und Unternehmen, aber auch Mitarbeitende fit für die Zukunft und für Herausforderungen am Arbeitsmarkt zu machen und die Herausforderung nicht scheuen, sondern gemeinsam angehen. Vielen Dank, Arina.
Ich danke euch für die Einladung. Ich danke auch euch, dass es dich gibt, dass es auch euer Tun gibt, auch allen Zuhörenden für die Zeit des Zuhörens.
Und an alle Zuhörenden, bleibt wie immer neugierig und wir freuen uns auf die nächste Runde. Bis bald.
Hey, danke fürs Reinhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Viele spannende Impulse, viele spannende Erkenntnisse aus der Diskussion. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns ein Rating, einen Kommentar auf Spotify, auf iTunes. Und ansonsten wünsche ich euch noch alles Gute und bleibt gesund. Bis bald. Ciao.